Zur Bibel, darf ich hier mal weglegen? Hier tue ich mal aufs Klavier. Ja, also Hebräer 4 ist der Text heute. Wir haben ihn gelesen. Sicherheitshalber lese ich ihn nochmal. Denn es ist ja nicht so einfach, dass man, ich weiß, vielleicht kennen ihn sogar auswendig, aber ich möchte gerne, dass Sie ihn richtig intensiv vor Augen haben. Denn er gehört ja nicht zu den Texten, die so ganz leicht einleuchten und in die Praxis unseres Alltags überfließen. Also weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wer braucht heute schon einen hohen Priester? Ich meine, wären Sie auf die Idee gekommen, ich brauche einen hohen Priester? Was wir brauchen ist, das ist heute wahrscheinlich das erfolgreichste Beruf, den es gibt, was wir brauchen ist Berater. Wir brauchen Berater in allem, das Leben ist so kompliziert und so schwierig, wir brauchen in allen Bereichen Berater. Wir brauchen Steuerberater. Wer es nicht versteht mit dem Steuerrecht und wer versteht das schon, der sieht sein Geld eben dahin schmelzen. Also brauchen wir Steuerberater. Wer ein bisschen mehr Geld hat, der braucht dann einen Anlageberater, der sagt, wie man aus dem Geld hat, kapiert, durch Arbeit wirst du nie reich, also du musst das Geld sich selbst vermehren lassen und dazu gibt es pfiffige Anlageberater. Brauchst du also Anlageberater. Man braucht natürlich Gesundheitsberater, Ärzte, Diätberater, dass man nur ja gesund lebt. Also Diätberater sind ganz wichtig. Energieberater sind heute wichtig. Was bauen wir denn ein? Und ich meine, was kann noch sein? Farbberater braucht man. Geht man zur Farbberatung und was passt zu, welche Farbe passt zu dir, damit du gut zur Geltung kommst. Erziehungsberater ist auch ganz wichtig, denn Erziehung ist ja komplizierter geworden als je zuvor. Also Lebensberater in jeder Hinsicht. Wir brauchen Beratung. Das setzt immer voraus, wir gestalten unser Leben. Und wir möchten, dass dieses Leben gelingt. Und warum gehen wir in einen Gottesdienst? Wir gehen in einen Gottesdienst, wer hingeht und sagt, ich erwarte, dass dieser Gottesdienst mir Impulse gibt, Kraft gibt, Orientierung gibt für eine neue Woche, damit sie gelingt. Wir haben ja ein Leben vor uns, das nicht so einfach und unkompliziert ist. Also was wir brauchen, ist Berater. Aber wir brauchen einen hohen Priester. Wozu ist der gut? Also, hoher Priester, ein Priester im Lateinisch übersetzt heißt dann Pontifex. Das ist dann der Brückenbauer. Ja, ein Priester ist der Brückenbauer zu Gott. Da scheiden sich schon die Geister, ob man dann zum Leben Gott braucht. Unter dem vielen, was wir haben und was wir brauchen, ist man schon in einer Minderheit, jedenfalls in unserem Land, in einer Minderheit, wenn man sagt, ich brauche Gott, unbedingt. Und unter denen, die sagen, ja Gott, okay, das ist gar nicht schlecht, gibt es eigentlich nur wenige, wie ich beobachte, die sich für die Frage interessieren, wer ist denn Gott? Es ist sehr populär heute, zu sagen, ja, da ist wahrscheinlich eine höhere Macht, aber wer da ist, das weiß man nicht so genau, das ist ja ein Geheimnis, das ist ja das Wesen Gottes, man weiß das nicht. Ja, sage ich, ja gut, das kann ja sein, aber willst du es denn wissen? Denn wenn es ihn gibt Und sollte er tatsächlich, wie behauptet wird, der Schöpfer der Welt und der Herr der Welt und der Richter der Welt und der Vollender der Welt sein, dann geht ja theoretisch eigentlich jedem ein, dass das Gelingen des Lebens vor allem davon abhängt, wie stehe ich mit diesem Gott? Wie steht er zu mir? Was will der von mir? Was macht er? Und wie passt mein Leben zu ihm? Aber ich sehe nicht, dass Menschen, auch Menschen, die sagen, natürlich gibt es Gott, glaub an Gott, auch nur ansatzweise ernsthaft interessiert wären an der Frage, zu wissen, wer er ist. Und noch weniger, wie das zum Alltag morgen passt. Zum Haushalt führen, zum Büroarbeit, zur technischen Arbeit, zu was auch immer. Zum Joggen, zum Geld verdienen, zum Geld ausgeben, zum Sex, zur Liebesbeziehung. Hat er da was mit zu tun? Da sind wir absolut unterwegs. Wenn wir da schon, wir wissen in vielen Lebensbereichen nicht gut Bescheid. Und spüren das auch sehr, diese Verunsicherung. Aber wir sind froh, dass es eine Fülle von Lebensberatern in allen Fachbereichen gibt, auf die wir dann zurückgreifen können. Und wir sind ja auch, wenn wir es dann können, auch bereit, da ein bisschen Geld für hinzulegen und hoffen, dass das nicht falsch angelegt ist. Also, wozu braucht man einen hohen Priester? Und dieser Bibeltext sagt hier einfach ganz schlicht, wir haben einen großen hohen Priester, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Das ist der erste Punkt, den ich gerne an diesem Text unterstreichen möchte. Wir brauchen alle einen hohen Priester. Und der Hebräerbrief sagt hier, wer er ist. Er heißt Jesus, Gottes Sohn, der die Himmel durchschritten hat. Und das ist schon interessant, der die Himmel durchschritten hat. Das ist die Himmel in der Mehrzahl. Das ist ja nicht der meteorologische Himmel gemeint, sondern das ist die unsichtbare Welt des Schöpfers gemeint in dieser Vielfalt, der unsere sichtbare Welt geschaffen hat, die wir mit unseren Sinnen sehen können. Und wir sehen mit unseren Sinnen, dass diese Schöpfung schon unglaublich reich und vielfältig ist. Wie ist das schön an solchem Sommertag? Und da man ahnt, dass der Frühling kommt und die Farben wieder rauskommen werden. Und jetzt schon diese Krokusse und sowas, das jetzt so rauskommt aus dem Boden. Welche Farbenpracht. Wie stellen Sie sich eigentlich die Welt Gottes vor? Wenn schon seine Schöpfung eine solche vielfältige Pracht und Farbe hat, um wie viel reicher ist die Welt des Schöpfers selber, die wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können. Tatsache aber ist, selbst die Leute, die sagen, ja, Gott existiert, für die scheint Gott ein blasser Gedanke und ein mathematischer, komplizierter Punkt zu sein, den man sich überhaupt nicht vorstellen kann, mit dem man deshalb auch überhaupt nichts anfangen kann und deshalb schon gleich bei den Primeln auf der Erde bleibt. Hier sagt er, der hohe Priester Jesus, Gottes Sohn, hat die Himmel durchschritten. Das heißt, darum dürfen wir Gott kennen, dass er ist, weil Gott aus der unsichtbaren Welt hineingekommen ist in unsere Sichtbarkeit. Er wusste, dass unsere Sinne nicht in der Lage sind, ihn in seiner Herrlichkeit zu erkennen. Deshalb kommt er auf unser Niveau, in unsere Sichtbarkeit und wird Mensch, unanschaubar in Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria, in der Krippe liegend, hilfloses Flüchtlingskind, kaum ist er geboren. Normaler Junge wächst er auf und dann gekreuzigt, gestorben, begraben, bestätigt und auferweckt durch Gott. Er hat die Himmel durchschritten, Gottes Gesicht gezeigt, Gottes Wirklichkeit gezeigt. Wir grüßen das Leben, ein wandelndes Baby. Wunderbar. Er ist durch die Himmel gekommen aus der unsichtbaren Welt in unsere Welt. Und dann berichtet uns die Evangelien, die Apostelgeschichte, dass nach der Bestätigung durch die Auferstehung Jesus sichtbar seinen Jüngern erscheint und immer wieder zurücktritt in die Unsichtbarkeit, bis er zum letzten Mal sich verabschiedet, Himmelfahrt, Thronbesteigungsfest Jesu nennen wir das. Und er tritt zurück, nimmt den Platz zur Rechten Gottes als Generalbevollmächtigter im Universum ein. So, er geht durch die Himmel zurück in die unsichtbare Gottes. Er ist durch die Himmel geschritten. Und deshalb dürfen wir ihn kennen. Sohn Gottes heißt er. Warum? Gott schickt nicht nur einen Lehrer und einen Propheten, der uns eine gewisse Mitteilung macht, sondern Gott kommt selbst. Das sagt der Ausdruck Sohn Gottes. Gott kommt selbst und er heißt Jesus. Und Jesus, Jeshua, der Name ist Programm, den haben Maria und Josef ja nicht ausgewählt, weil sie gemeinsam dachten, ach, das ist ein schöner Name, den gab es tausendfach damals, den Namen in Israel. Aber Gott selbst gibt Maria und Josef den Auftrag, der Junge heißt Jeshua. Warum? Jeshua heißt, Yahweh rettet. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, offenbart sich in Jesus. Das heißt, durch Jesus wissen wir, dass Gott existiert. Aber nicht nur das, sondern wir wissen, wer er ist, der heilige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der sich erniedrigt und diese Welt liebt und Mensch wird, weil er will, dass wir ihn persönlich kennen und der uns retten will. Er kommt in Jesus, Jeshua, Yahweh, rettet. Das ist das Programm. So, das ist erstmal die Behauptung des Evangeliums. Sie können das selber prüfen, wie stark das jetzt in Ihrem Leben, in Ihrem heutigen Leben einen Widerhall findet. Was brauche ich? Wir sind in den Gottesdienst gekommen, um einen Impuls und eine Hilfe für unser Leben, unser Alltagsleben. Und ich kenne ja Ihr Leben nicht und wir haben doch sehr unterschiedliche Lebensbedingungen hier. Aber das Wort Gottes sagt uns, was du vor allen Dingen brauchst, bei aller Beratung, die sonst hilfreich sein mag, du brauchst den hohen Priester, der heißt Jesus. Da sage ich, warum brauche ich diesen hohen Priester? Ja, weil er einen Brückenbauer gibt und es gibt kein wichtigeres Lebensproblem zu lösen für jeden kein wichtigeres Lebensproblem, als dass da eine Brücke gebaut wird von Gott, dem Schöpfer, zu uns. Ja, ist sie nicht von Natur aus da, wenn er uns geschaffen hat? Wie das mit Brücken so ist. Die sind da, wenn sie gebaut worden sind und Gott hat sie in der Schöpfung gebaut. Aber sie sind nicht mehr befahrbar, wenn sie eingestürzt sind. Das ist ja vielleicht das schönste Kennzeichen, eines der traurigen Kennzeichen unseres Landes, unserer Zeit, dass man durch Land fahren kann und eingestürzte Brücken und kaputte Brücken bewundern kann. Wer die 45 zwischen Ruhrgebiet und Frankfurt fahren will, der macht Riesenumwege, weil die Rahmelbrücke jahrelang neu gebaut wird. Und wenn Sie wie ich häufig im Auto unterwegs sind in deutschen Ländern, dann sind Sie froh, wenn Ihr Navi weiß, wo die Brücken nicht mehr befahrbar sind und die Umwege ausgeschaltet sind. Oft ist das nicht der Fall. Ja. Das heißt, Brücken sind gut und hilfreich, wenn sie befahrbar sind. Und wie ist das denn? Das Problem von uns ist, dass Gott eine Brücke gebaut hat zu jedem von uns in der Schöpfung. Jeder Mensch, Atheist oder wer auch immer, ob er es will, wahrhaben will oder nicht, ist von Gott geschaffen, ein geliebtes Geschöpf Gottes. Und Leben kann natürlich nur gelingen, wenn es in Harmonie und Gemeinschaft mit dem Schöpfer gelebt wird. Aber wenn diese Brücke abgebrochen ist, was ist dann? Was ist dann? Und dann wird in diesem Text hier das Zweite erklärt, und ich kann das ja mal schildern, wie es von der Brückenbaustelle zur fertigen Brücke wiederkommt. Also, es heißt hier in unserem Text, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Worauf bezieht sich hier der Hebräerbrief? Er bezieht sich auf den Brückenneubau. Denn dass die Brücke abgebrochen ist, das berichtet uns die Bibel am Anfang. Menschen sind nicht zufrieden mit der Gemeinschaft mit Gott. Sie wollen sein wie Gott, sollte Gott gesagt haben. Da gab es eine Grenze zu essen vom Baum der Erkenntnis. Sie hatten alles, was das Leben brauchte, die Fülle. Aber nur eine einzige Grenze macht den Menschen kirre und irre. Wir ertragen nicht, dass uns Grenzen gesetzt werden. Wir wollen sein wie Gott. Und daran zerbricht es. Ich will mich selbst bestimmen. Nicht nur mein Bauch, mein Leib, alles gehört mir, meine Zeit, mein Geld gehört mir, meine Begabung gehören mir, mein Haus gehört mir, mein Auto gehört mir. Natürlich brauchen wir Hilfe, brauchen jede Menge Berater. Und wenn wir Gott oder die Kirche oder irgendjemand, die Seelsorger, auch noch in unserem Beraterkreis, her damit, aber wir sind die Eigentümer. Das ist nach dem Abbruch der Brücke im Sündenfall, wie die Bibel ihn berichtet, das Schicksal von uns Menschen. Und das Evangelium beginnt damit, dass Gott uns nicht laufen lässt, sondern alle Energie reinsetzt seiner Liebe und Allmacht, um uns zurückzugewinnen, um diese Brücke neu zu bauen. Er fängt an im Noah-Bund. Das ist noch kein Brückenbau, sondern das ist nur das Versprechen, ich will, obwohl ihr böse seid, die Welt nicht wieder völlig zerstören. Aber dann beginnt er mit Abraham und er wählt den Abraham und sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das heißt, er fängt das Volk Israel zu bauen damit an, das dauert und ist ganz mühsam, bis überhaupt der erste Sohn zur Welt kommt. Aber von Anfang an hat diese Geschichte, dieser Bund mit Abraham, eine globale Ausrichtung. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und so geht diese Kette von Rettungsbundesschlüssen durch die Geschichte. Von Abraham zu Mose am Sinai nach der Rettung aus Ägypten. Der Gnadenbund und die Gebote Gottes als Wegweisung. Die werden gebrochen. Die Menschheitsgeschichte ist bis heute immer davon bestimmt, wir wissen es besser als Gott. Ich meine, die ganze Diskussion, die wir in Kirchen und Freikirchen heute haben, ist doch, dass wir es besser wissen, als die Bibel es uns sagt. Wir wissen genau, dass das ein altes Buch ist, das natürlich dem modernen Menschen im 21. Jahrhundert bei der Lösung seiner Probleme, seiner Beziehungsprobleme, seiner Eheprobleme, seiner Finanzprobleme nicht helfen kann. Und die Truppe von Lebensberatern, die ihr Geld damit verdienen, diese Lücke zu füllen, ist unzählbar. Und man kann richtig Knete machen, wenn man den richtigen Job als Berater. Skeptisch bin ich immer nur geworden, wenn so Berater zum Firmengründen früher ihre eigene Firma erstmal im Bankrott geführt haben. Und wenn ich so ansehe, was in unseren Kirchen passiert, dann würde ich mich auch nicht gerne von denen beraten lassen, bei denen offensichtlich ist, dass keiner mehr hingeht. Also meine Berater sollten wenigstens nachweisen können, dass sie in dem Feld, in dem sie beraten, ihr eigenes Leben bewältigen können. Aber nicht, dass sie den Beraterjob gemacht haben, weil sie selber hinten und vorne nicht klarkommen im Leben. Das scheint aber häufig der Fall zu sein. Dass wir vor lauter Leuten beraten werden, die selber mit ihrem Leben hinten und vorne nicht klarkommen. Und das ist natürlich hochgefährlich. So. Die Bibel aber sagt uns, wir brauchen einen hohen Priester, einen Brückenbauer und der heißt Jesus. Und weil, das ist das Problem, in Israel fing Gott an, die Brücke zu bauen. Und zu diesem Brückenbauprojekt durch die Bundesschlüsse von Abraham über Mose, David und so weiter und die Propheten, da gab es eine entscheidende Hilfe Gottes. Er schenkte Israel die Stiftshütte zunächst, diesen Campingtempel, der mit ihnen zog durch die Wüste. Und dann in Jerusalem den Tempel. Und im Tempel war das Allerheiligste, in dem die Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes stand. Und da ging niemand rein, nur einmal im Jahr. In Vorhöfen standen die Tausende des Volkes Gottes und feierten die Gottesdienste. Ins Allerheiligste kamen noch die Priester. Aber ins Heilige, da wo der Brandopferaltar stand, aber ins Allerheiligste kam nur einmal im Jahr der hohe Priester am Versöhnungstag und goss dort das Blut des Opfertiers aus. Und das war der große Versöhnungstag und natürlich die Opfer, die an jedem Tag als Bekenntnis der Sünde und um Bitte und Vergebung gebracht haben. War das Zeichen, das Gott seinem Volk geschenkt hatte: Ich gebe euch nicht auf, ich weiß, dass ihr falsch lebt und wenn ihr kommt und eure Sünde bekennt, gebe ich euch diese Signale der Vergebung der Sünden. Und so hat sich Israel getröstet und hat diese Gottesdienste gefeiert und feiert den großen Versöhnungstag mit besonderer, mit dem hohen Priester und in der Hoffnung, das gilt. Und es gab immer das Problem, ob das wohl gilt. Denn es gab ein paar Unsicherheiten. Das Opfer, das dargebracht wurde, musste fehlerlos und heilig sein. War es das? Was noch viel schlimmer war, der Priester, der diesen Dienst tat, musste fehlerlos und ohne Sünde sein. Und zum Teil waren diese Priester, Hohenpriester, Halunken in Israel, wie die Bibel ausweist. Es waren manchmal ganz schräge Vögel. Und deshalb war in Israel mit Grund eine letzte tiefe Unsicherheit. Ja, Gott hat uns versprochen, dass er den Bund, die Vergebung der Sünden schenken will und die Brücke bauen will. Aber wir wissen nicht, ob der Brückenbau gelingt. Es gibt keine Gewissheit. Das war das Problem in Israel. Und dann kommt Gott selbst und wird Mensch in Jesus. Jeshua, Yahweh, rettet. Und er wird das Passahlamm und das Opferlamm, das ohne Fehl ist. Und er wird der hohe Priester, der ohne Sünde ist. Hier, versucht, er war versucht wie wir, doch ohne Sünde. Das ist der entscheidende Punkt. Gott kommt in diese Welt, ist allem ausgesetzt an Versuchung, an Zerrissenheit, an Infragestellung, an Versuchung zum Bösen, wir haben die Versuchungsgeschichte aus dem Neuen Testament vorhin hier gelesen, im Evangelium. Doch ohne Sünde. Das heißt, der Brückenbau gelingt. Jesus ist die fertige Brücke zu Gott. So ist er der vollkommene, große, hohe Priester. Versucht wie wir, doch ohne Sünde. Versucht wie wir, das, was im griechischen Urtext hier steht, könnte man eigentlich schlicht übersetzen, Jesus ist sympathisch. Allerdings, wie wir das sympathisch verstehen, ist auch wieder ein Missverständnis. Wir meinen, sehr sympathischer Typ, dann ist er nett. Sympathein auf Griechisch heißt mitleiden. Er leidet mit uns. Das heißt, der versucht sich nicht nur reinzufühlen, wie wir in unserem Leiden empfinden, sondern er tut das, was nur er tun kann. Er zieht sich unser Leben an. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ist Stellvertretung. Ich weiß nicht, ob Ihnen deutlich geworden ist, dass das eine für jeden Menschen total unmöglich ist. Wir können uns nicht wirklich mit einem anderen identifizieren. Wir sagen das zwar. Und wir meinen damit, dass wir, soweit es geht, wir uns versuchen, reinzudenken und reinzufühlen in die Situation eines leidenden Menschen. Und aus Liebe getrieben gelingt das auch. Wir empfinden diese Schmerzen. Nur eins können wir nicht. Wir können dem anderen sein Leiden nicht abnehmen. Wir können dem anderen sein Sterben nicht abnehmen. Jeder stirbt seinen eigenen Tod. Punkt. Das heißt, ein Hineingehen, niemand kann mir mein Leben abnehmen und mein Sterben. Und niemand kann ihnen ihr Leben abnehmen und ihr Sterben. In der Liebe, die Menschen zueinander haben, versuchen wir größtmögliche Identifikation, um so das Leid zu mindern. Und das Schreckliche ist die Ohnmacht der Liebe der Menschen, dass wir nicht in das Leben des anderen hineinkommen können. Was wir möchten bei geliebten Menschen, das möchten wir. Mütter für ihre sterbenden Kinder, für sterbende Freunde, wir möchten es. Was würden wir oft darum geben, wenn wir tauschen können und selbst die Todkrankheit übernehmen, um einem geliebten Kind sie abzunehmen? Wir können es nicht. Das ist schmerzlich. Aber wir sollten es begreifen, dass wir es wollen, dass wir es ersehen, dass wir es nicht können. Um wenigstens einen Ansatz zu haben, zu verstehen, nur der, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist nicht eingesperrt in die Begrenzung dieser Ohnmacht der Sterblichkeit. Und er wird Mensch und tut, was niemand kann. Er zieht sich unser Leben an. Er übernimmt unser Lebensschicksal und lebt es bis zur bitteren Konsequenz. Und er leidet am Kreuz das, was wir alle verdient haben, im Gericht des heiligen Gottes, die Gottverlassenheit in Ewigkeit zu erleiden. Gott selbst geht in diese Gottverlassenheit. Er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott schweigt. Und er stirbt. Und in der Auferweckung des gekreuzigten Jesus bestätigt Gott, dieser Jesus, in jedem Wort, was er gesagt hat, und jeder Tat, die er getan hat, Gottes Tat und Gottes Wort, und erst recht sein Sterben am Kreuz. Keine Machttat ist größer als die Machttat des Sterbens am Kreuz. Gott stirbt unser Tod im Gericht. Und so ist er der Brückenbauer, der nicht nur versucht, Brücken zu bauen, sondern der sie fertigstellt. Nun, mit den Autobahnbrücken heute ist das ja so, wenn sie dann nicht befahrbar sind, dann gibt es irgendwie eine Umleitung und dann steht man da endlos in irgendwelchen Staus, aber es gibt ja bei jeder Talbrücke auch irgendwie eine Umleitung. Auf dem Weg zu Gott gibt es keine Umleitung, obwohl wir alle versuchen, dauernd über alle möglichen Beratertricks irgendwie unsere Umwege zum gelingenden Leben zu bauen. Die Bibel sagt uns, es gibt nur einen Brückenbauer, der uns zu Gott führt. Und ohne eine Brücke zum lebendigen Gott, unserem Schöpfer, gibt es in Zeit und Ewigkeit kein gelingendes Leben. In Zeit und in Ewigkeit kein gelingendes Leben. Das muss man nicht hören. Und ich habe ein gewisses Verständnis für die, die sagen, das will ich gar nicht hören. Ich lasse mir das von dir nicht einreden, ich komme auch zurecht im Leben so. Wir werden alle vor Gott stehen, wir werden alle erleben, dass unsere Beratertricks nicht zum Ziel führen. Wenn wir nicht die eine Brücke in Jesus benutzt haben. Also wir brauchen alle einen hohen Priester. Und das hängt überhaupt nicht davon ab, ob diese arroganten Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts, hohe Priester, sowas Veraltetes brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen alle einen hohen Priester. Und zweitens, wir lesen, wie es von der Brückenbaustelle im Alten Testament, wo Teile fertig sind, aber Ungewissheit bleibt und kommst du wirklich drüber, zur fertigen Baustelle kommt, Jesus ist sympathisch. Er leidet mit. Er ist. Sie können gern diesen Spruch mitnehmen, dass Jesus sympathisch ist, wenn Sie dabei mitnehmen, dass es nicht heißt, Jesus ist ein netter Kumpel, den finde ich gut, sondern er ist die vollkommene Brücke zu Gott. weil er mit uns leidet, unser Leben auf sich nimmt. Und deshalb heißt es als drittes hier in diesem Text, freie Fahrt, freie Fahrt. Noch einmal halten wir vor Augen, Vers 14, weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Und dann in Vers 16, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Was ist das Problem? Der Hebräerbrief geht an Christen, die in Zweifel gekommen sind und die müde geworden sind. Das spiegelt der ganze Hebräerbrief, den ich sehr zur Lektüre empfehle, in 13 Kapiteln weiter. Christen sind müde geworden, es heißt ausdrücklich, viele von uns haben sich angewöhnt, die Versammlungen zu lassen. Insofern ist das ja ein Kennzeichen unserer Zeit. Es gehen immer weniger Menschen in einen christlichen Gottesdienst in Deutschland. Die kann man ja verstehen, Traditionen und Gewohnheiten, wem soll das helfen? Aber es gibt offensichtlich auch keinen Grund, die Leute auf jeden Fall, wir freuen uns über jeden, sie hat es getrieben, heute Morgen hier präsent zu sein, und wenn sie jetzt uns über Livestream zuschauen, dann ist es toll, dass sie uns eingeschaltet haben, da sind wir schon, aber führt ja nichts an der Tatsache vorbei, dass in Deutschland immer weniger Leute eine Versammlung von Christen aufsuchen. Das war das Problem im Hebräerbrief. Da kommt ausdrücklich die Ermahnung, und lasst uns unsere Versammlungen nicht verlassen, wie viele tun. Sie sagen, es lohnt sich nicht, das bringt einfach nichts mehr, da gehe ich nicht mehr hin. Da wird man nicht unterstützt, die Mehrheit tut es ja auch nicht, und wenn die Mehrheit da nicht hingeht, da werden sie schon was bei gedacht haben. Wir sind ja als Demokraten gewöhnt daran, dass die Mehrheit Recht hat und jedenfalls den Kurs bestimmt. Und also ist das schon eine Wegweisung, wenn alle Freunde und Kollegen und so, alle Leute, die einem was bedienen, ringsrum sagen, Sonntag ohne Gottesdienst, da fehlt uns überhaupt nichts, ganz im Gegenteil. Warum solltest du bei dem schönen Gondolsee nicht am Amaschsee joggen oder wandern gehen, anstatt hier in so einem Gebäude zu sitzen? So, das war das Problem damals. Und mich hat immer fasziniert, wenn ich den Hebräerbrief lese, was hilft eigentlich einer Gemeinde, die müde wird, die so angefochten ist, Zweifel hat und sagt, ach, ob das alles stimmt, was wir da so glauben, die meisten glauben es nicht. Und es gibt so viele kluge Leute und liebe Kollegen und so, die haben auch einen Kopf zum Denken, aber sowas glaubt doch kein Mensch, warum sollte ich das glauben? Und dann, das war's. Und da hat der Hebräerbrief nur ein einziges Zepter. Von der ersten bis zur letzten Seite, lesen Sie mal, er stellt Jesus vor die Augen. Das gültige, endgültige Wort Gottes, so wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, im Alten und Neuen Testament, offenbart er die Vorbereitung und das Kommen Jesu und die Auswirkungen seiner Versöhnung am Kreuz und der Auferstehung. So, und deshalb das Bekenntnis heißt, es gibt eine Entscheidung, Jesus ist der Brückenbauer, er ist die Brücke zu Gott und ihn will ich gehen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist die Brücke, der Weg zu Gott. Und Bekenntnis heißt ja, ich bekenne mich zu ihm, dass er und nur er und ich nie mehr ohne ihn. Und deshalb gehört inklusive zu dem Bekenntnis dann eben auch das Bekenntnis unserer Sünde, also unserer Besserwisserei. Alles das, wo wir Wege gegangen sind und Worte gesagt haben und Gedanken gedacht haben, indem wir ausdrückten, also das mit Jesus, das ist es nicht, das muss nicht sein, das muss man nicht so überbetonen. Man muss es ja nicht übertreiben und so. Ich bekenne dir, wo ich in Wort und Tat und Gedanken dir misstraut, dich missachtet habe, vergib mir meine Sünden. Bekenntnis heißt immer beides. Bekenntnis zu Jesus und Bekenntnis der Sünden. Lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis, sagt er. Und Wir haben einen freien, deshalb lasst uns freimütig hinzutreten. Ein tolles Wort, Parrhesia heißt nicht nur die Redefreiheit, sondern die Zuversicht und die Freiheit, die Gott schafft, dass ich in seine Gegenwart treten kann. Wenn meine Beobachtung zutreffend ist, ich habe kein Interesse darin, Recht zu behalten und wäre überaus froh, wenn Leute mir plausibel nachweisen könnten, dass meine Beobachtung heute falsch ist. Aber meine Beobachtung ist, dass die Kirchen und Christenheit in Deutschland leidet unter dem, was die Mediziner vielleicht Jesus-Amnesie nennen würden. Also Vergesslichkeit, so wie wir Alten ja schon mal die Namen vergessen und dies vergessen und so. Und noch mehr, das ist ja nur, wenn man was vergisst. Wenn dann diese Vergesslichkeit auch noch zur lebenden Unfähigkeit führt, das Leben mit zutreffender Orientierung zu gestalten, dann nennt man das Demenz. Und ich sage, die Krankheit unserer Kirchen in unserer Zeit, derer, die sich Christen nennen, die also noch in der Kartei stehen für die Kirchen und ihre Kirchensteuer zahlen, unsere tödliche Krankheit ist Jesus-Demenz. Wir reden vom guten Gott und vom höheren Wesen und von wer weiß was. Aber sie können ihre Religion leben, ohne auch nur einmal Jesus erwähnt zu haben, als käme es nicht drauf an. Als wäre dieser Name beliebig austauschbar und ersetzbar. Das nenne ich Jesus-Demenz. Und wer an Jesus-Demenz leidet, wird im Leben keine Orientierung finden, wie man in der Demenz nicht mehr weiß, wie geliebte Menschen heißen und was man tun soll, wenn man die Vergangenheit nicht mehr weiß und die Gegenwart durcheinander bringt. Das ist eine schlimme Krankheit. Verstehen Sie die Übertragung dieses Bilds? Jesus-Demenz, die aus der Jesus-Amnesie, aus der Vergessenheit, der Vergesslichkeit für Jesus kommt, ist eine tödliche Bedrohung. Ist nicht so neu? Im Hebräerbrief gibt es nur ein Heilmittel, Jesus. Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 12. Deshalb habe ich gesagt, mein Lebenswort, wenn es dann eins gibt, ist die, welche auf ihn sehen, den lebendigen Gott, der sich in Jesus offenbart hat. Der wird strahlen vor Freude und wird nicht schamrot werden. Die Sünden sind vergeben. Deshalb brauche ich auch angesichts meiner Versagens, meiner Sünde, meiner Fehler, die kein Geheimnis sind, muss ich nicht mehr schamrot werden. Weil er es getragen hat, das Blut Jesu Christi macht uns frei von aller Sünden. Freie Fahrt heißt es hier, freie Fahrt. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade. Gott schaut uns in Jesus in Gnaden ein. Dafür, Herr, beten wir dich an, preisen dich. Öffne unsere Augen, dich zu sehen. Amen. Und wenn Sie wollen, können Sie einstimmen in das Bekenntnislied, das jetzt gesungen wird.